machen Lärm für Stadtfilter!
Wenn euch jemand fragt, what's up, dann sagt mir das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und heute ist wieder mal Kummerbox live los, zum ersten Mal im Jahr 2015. Heute ist die Sendung von der Woche 5. Am Mikrofon ist der, wo bis jetzt noch nicht für 19 Milliarden von Mark Zuckerberg gekauft worden ist. Mein Name ist Cornelia Bösch und da im Studio ist auch der Sascha Rufer.
Hallo miteinander.
Sascha, bist du gut gerutscht?
Ich bin sehr gut gerutscht. In Ruhe, aber schön. Bist du auch gut gerutscht?
Doch, eigentlich schon. Wir haben noch so eine Haus- oder eine Wohnungswarming-Party gehabt.
Eine House-Party.
Und das ist dann natürlich immer, dann ist das nett und so, aber am Schluss musst du aufräumen und putzen und so.
Das ist doof. Das ist doof. Mir kommt gerade, wir haben schon ewig keine Kummerbox mehr gehabt. Es ist ja mehr als ein Monat, es sind ja zwei Monate.
Ja, ja, das letzte Mal. Und dann das vorletzte Mal habe ich müssen mit dem Dominik. Nein, ich durfte. Er sitzt da außen, wenn ich allzu fest über ihn schnöde. Er schaut schon für uns hier. Also, nein, aber es ist schön, es wieder mal mit dir.
Absolut.
Und um ein bisschen zum Thema zu kommen, hast du schon Computerärger gehabt im neuen Jahr?
Nein.
Nicht?
Nein. Also, etwas...
Du bist in der Ferien gewesen, du hast gar keinen Computer Ärger können haben, weil es kein Computer in dort
hey, ich habe wirklich eigentlich eine Woche kein Internet gehabt.
Das ist grossartig,
also,
hä?
Ich weiss nicht, die ersten zwei Tage habe ich, also, ich habe wirklich Entzugserscheinungen gehabt. Es war komisch gewesen. So, komm, ich schaue noch schnell das, geht nicht. Oh, das kommt mir in den Sinn, geht auch nicht.
Also alle zwei Minuten drauf schauen und es passiert nie etwas.
Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich dachte, das müsste ich noch machen und dort müsste ich noch und dann geht das nicht. Und nach zwei Tagen ist es so, egal, kein Internet, egal.
Zwei Tage, das ist aber schnell gegangen bei dir. Ich glaube, bei mir würde das Wochen gehen.
Nein,
Woche
es ist recht entspannt gewesen. Wir sind inzwischen auch mal im McDonald's Internet und dann kommen so die Mails und dann hast du 54 neue E-Mails.
Gut, dann löst es gerade wieder
und,
ab.
Und ja. Du findest so, ich beantworte dir, wenn ich zurück bin. Egal. Und das war irgendwie noch schön gewesen. Aber ich habe, glaube wirklich keinen Ärger. Mhm. Es läuft einfach gut.
Ach, das ist ja abartig. Da müssen wir den Laden dicht machen, wenn es so weitergeht.
Hast du dich schon geärgert?
Ich habe mich schon zweimal geärgert.
Hast du einen Strich gemacht?
Ich habe mich so nein, es ist einfach, es hat sich so eingebrannt in mir.
Ui.
Und das erste Mal ist der kleiner Ärger gewesen. Das ist bei meinem Arbeitgeber ist der Exchange-Server exchanged worden. Also von einer älteren Version auf eine neue. Und dann hat diverse Sachen haben nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel habe ich ja einen wunderbaren E-Mail-Workflow, dass alle E-Mails automatisch wegsortiert werden, die ich nicht wegsehe und dass dann in meiner Inbox nur noch die drin sind, die ich wegsehe. Und das hat dann nicht mehr funktioniert.
Oh, und du hast sicher 2-3 Mails pro Tag.
Ja, nein, es sind viele. All die, weißt du, die Werbemails und also PR. Marketing und so.
Pressemitteilungen.
Genau. Unser neues Produkt hier. Schreiben Sie drüber.
Und dann
grossartig.
1000 Mails gehen Post eingehen.
Ja, und dann habe ich das wieder müssen zum Laufen. Und dann der Trick ist, wenn ich den gerade darf sagen, man hätte müssen Outlook, immer wenn es wirklich giftig wird, dann musst du es ja so starten mit so einem Startparameter. Das kennst du
ja,
sicher.
Ja.
Und da gibt es da diverse und ich habe dann müssen den benutzen, wo Reset Nav Pain heisst. Also Reset-Nav-Pain. Der setzt einfach die Navigationsleiste zurück.
Okay.
Weil dort ist die irgendwie so verklemmt gewesen, dass der Mail-Ordner, wo ich die Adresse drin hatte, wo benutzt wird, zum alles wegsortieren, was ich nicht sehe, der ist nicht mehr, der hat einfach gefehlt. Der ist in dieser Auflistungs-Navigationsliste nicht mehr gekommen, obwohl er eigentlich noch rum war. Und das ist ein bisschen doof. Und dann kannst du aber, dann guselst du mit dem Parameter rum und dann motzt das Outlook ein bisschen rum und am Schluss geht es aber wieder.
Und Hauptsache es läuft.
Genau. Und das Zweite, was aber noch fast schlimmer war, ist, ich musste mit im SAP meine Ferien eintragen.
Oh nein. SAP ist
das, Geld, ist
das
Hass.
Dümmste Programm auf dieser Kugel.
Ja, ich finde auch.
Nein, also das ist also Benutzerführung ist die, das ist wie wenn einfach du hast keine Ahnung, was du musst machen. Und dann irgendwann mal machst du irgendetwas und es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich mich in dem SAP einlogge, habe ich eine andere Anzahl von Ferientagen noch zu gut. Also es ist wie so ein Bingo, wie die Lottozahlen, die neu ausgelost werden.
Also loggst du dich einfach mal, du kannst dich einen Tag lang einloggen und ausloggen und immer Printscreens machen, dass du höher hochkommst und dann mit dem Printscreen sagen, das hat es mir angezeigt.
Genau. Ich einfach darauf warten, bis irgendwann mal 30 Wochen Ferien kommen und dann alle eintragen.
Genau.
Ja, das ist SAP Bullshit Bingo. Aber wie erwähnt, heute ist wieder mal Kummerbox live angesagt. Wir besprechen Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail zugekommen habt. Mit akuten Problemen wie immer. SAP können wir allerdings
nein,
nicht behandeln.
Nein, das ist nicht schick.
Keine Ahnung. Der Christian Schmid, der auch schon da war, der kennt sich mit SAP aus.
Dann hätten wir jemanden in der Rückhand.
Ja, genau. Aber eben, wenn ihr anrufen wollt, 052-203-3100 oder wenn euer Problem in 140 Zeichen Platz hat, dann schickt ihr es uns via Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Und jetzt kommt der Kurt, der schreibt, meine Lumix TZ6 hat 10 Megapixel, ich glaube, die Frage freut dich. Habe auch schon Aufnahmen mit 3 bzw. 5 Megapixel gemacht, welche aber eher schlecht waren. Besonders die Farben waren etwas blasser mit leichtem Farbstich behaftet. Ein Kollege will mir einreden, dass die Aufnahmen, die er mit nur 4 Megapixeln ablichtet, viel besser seien als die mit vollen 10 Megapixel. Ist meine Vermutung richtig oder falsch, dass beim Herunterfahren der Pixelzahl auch die Bildsensorfläche beschnitten wird, ist es sinnvoll, die Pixelzahl der Kamera herunterzufahren? Das ist doch eine würdige Frage für den Jahresanfang.
Es ist eine schwierige Frage. Hey, ich denke, das ist schwierig. Ich weiss nicht, was die Lumix für einen Sensor drin hat, aber man kann sagen, grundsätzlich sind es so, dass Sensoren haben eine ideale Auflösung. Man muss sich das vorstellen, wie kleine Pixel auf dem Feld oben. Und dann wird das teilweise aufgepusht, aber dann landet wie mehrere Pixel auf dem gleichen Pixelfeld.
Ah, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das könnte mit der Interpolation
ja, genau,
zu tun haben.
Genau. Und dann durch das wird das Bild so ein bisschen halt nicht so gut, weil wie 3 Pixel auf einem Platz
aber
finden.
Aber ist das auch bei den Einstellungen von der Auflösung? Oder ist das dann nur so bei so Geschichten wie halt beim optischen, nachher beim Digitalzoom?
Nein, es kann eben auch bei der Auflösung
sein. Das habe ich nicht gewusst, aber das wäre ein völliger Unsinn.
Ich weiss aber nicht, also früher war das so gewesen. Ich weiss, weil meine erste Canon hat das so gehabt. Die hat glaube ich 6 Megapixel gehabt und sie haben wirklich gesagt, auf 4 macht sie die besseren Bilder. Und das hast du können vergleichen und das hast du gesehen. Und das hat mir jemand von der Canon dann mal erklärt. Ich weiss jetzt aber nicht, ob das so ist. Also was ist deine Theorie oder was ist dein Wissen?
Also ich habe das Gefühl, die Argumentation von seinem Freund, wo ihm das so weiss machen will, der hat mal gelesen, dass wenn du eben das Megapixel-Rennen, das hat dann stattgefunden und irgendwann mal ist man dazu gekommen, nein, es bringt nichts, da einfach immer die Megapixel, die Auflösungen hochzuschrauben, sondern man macht lieber dann so Sachen wie halt schöne, also grössere Pixel, also weniger Pixel, dafür grössere, die sind dann lichtstärker. Ja. Also das heisst, man kann in schlechten Lichtverhältnissen bessere Fotos machen, es rauscht weniger, man kann die ISO, also die Empfindlichkeit vom Sensor weiter hochschrauben, braucht dann weniger Licht, verwackelt weniger, wenn man in der Dämmerung oder in der Nacht Fotos macht. Das ist ja alles sinnvoll, aber für das nützt nichts, wenn du dort einfach die Auflösung absetzt, weil da muss die Pixel müssen wirklich auf dem Sensor physisch so gross sein, dass sie den Vorteil ausspielen. Und sonst ist es wahrscheinlich tatsächlich so, bringt es nichts, oder?
Ich würde eben auch sagen, es bringt nichts. Es kann natürlich jetzt auch noch sein, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es genau die gleiche Kamera war oder unterschiedliche Modelle. Das könnte noch etwas sein. Was ich eben gesehen habe, ist die Lumix, wie heisst sie, TZ?
6.
Die hat einen 10-Megapixel-Sensor drin. Mhm. Also in dem Fall glaube ich eben nicht, dass ein Pusten, also eben ein 6-Megapixel-Sensor ist, wo man auf 10 auflupft. Drum.
Also ich wäre auch entsetzt, wenn man das heute noch machen würde, weil heute hast du die Sensoren, die das können, von Haus aus. Da musst du keine so Trickchen mehr machen.
Soweit ich weiß, hat die Lumix auch nicht irgendwie Wechselobjektiv. An dem Objektiv kann es natürlich auch noch liegen, aber das ist bei dir nicht der Fall. Die
das kann sein. Wenn du so ein schlechtes Objektiv hast, dann siehst du einfach nur, dass es unschärfer wird, wenn du mit mehr Pixel fotografierst.
Genau. Und das andere, was ich mir überlegt habe, ist ja, teilweise haben die Kamera so einen riesigen Zoom drin. Und wenn du natürlich 12 Kilometer hinterher zoomst, dann wird es einfach vom Licht her. Es sieht dann aus wie ein qualitativ schlechtes Bild. Das ist einfach so. Und wenn du den Zoom nicht nutzt, dann hast du einfach das schärfere Bild. Das liegt aber nicht irgendwie am Sensor, sondern wirklich einfach, wenn du den Zoom einsetzt, extrem weit. Also nicht einmal in digital zoomen, sondern einfach irgendwie vom Licht und vom Schimmern und so. Ja.
Eben, aber da muss man trotzdem sagen, also tendenziell fotografiert man am besten mit der Auflösung, die die Kamera kann, die auch voreingestellt ist. Und dann kannst du absetzen bringt eigentlich nur, wenn du Speicherplatz sparen willst.
Ja, also sonst mache ich es auch wirklich nicht.
Und sonst eben, wenn du findest, es rauscht mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, dann kannst du immer das Bild nachher noch in der Software Bildverarbeitung ein bisschen abrechnen, also verkleinern, dann verschwindet das Bildrauschen tatsächlich auch. Aber das macht man dann nach Bedarf und nicht schon im Voraus. Dann Beatrice, ich habe herausgefunden, dass mein Blog unter anderer Adresse in gespiegelter Form im Netz zu finden ist. Auf den ersten Blick täuschend ähnlich sind einige Sachen geändert worden. Zum Beispiel wurde anstelle meines Profils eine mutmaßliche Fantasieadresse aus Deutschland eingefügt. Im Internet finde ich Hinweise von ebenfalls Betroffenen. Sie sagen, dass man Screenshots machen soll und unbedingt Anzeige gegen Unbekannt erstatten müsse. Ich habe mir keinen Reim darauf machen können, was aus einem rein privaten Blog mit 100 Klicks am Tag so spannend sein soll.
Ich habe das irgendwann schon mal gelesen, dass so Blogs irgendwie kopiert werden oder eben gespiegelt werden auf andere Domains, dass dann die dann spiegeln, Geld mit dem verdienen. Ich habe keine Ahnung, aber es könnte so irgendetwas sein.
Ich habe dann tatsächlich, als ich die Meldung bekommen habe, habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren. Ich habe wahrscheinlich etwa eine Stunde oder so verbrötelt für das Problem. Und was ich dann gemacht habe, ich habe angefangen mit Whoist, also das ist ja die Abfrage, wo du kannst herausfinden, wem eine Domain gehört. Dann habe ich natürlich angefangen, sie hat mir die Domains angegeben, ich habe dir die geschickt. Dort, mit denen bin ich abfragen, wem die gehören. Und dann hast du aber bei den allermeisten, findest du dann einfach, der Name vom Halter ist versteckt, weil das kannst du bei vielen Hoster kannst du sagen, ich will nicht, dass meine Adresse abfragbar ist. Yes. Ich finde das immer ein bisschen dubios, weil ich finde eigentlich, das ist okay, wenn man das abfragen kann. Bei meiner Domain kann man das herausfinden.
Ja, bei mir auch.
Und dann hast du gefunden, das ist ein bisschen uncool. Und dann bei einer habe ich dann allerdings einen Treffer gelandet. Soll ich jetzt sagen, wer das war? Ich sage es. Es ist der Jörg Lehmann an der Elchhaus, Elchchaussee 68 in Hamburg ist es gewesen. Ich meine, das ist ja, da tun wir jetzt ein bisschen schämen.
Ja, ich habe es sehr gut gedacht.
Und dann habe ich gefunden, gut. Also der Name ist dann rausgekommen, ich glaube nur die Gmail-Adresse ist rausgefunden. Mit dieser Gmail-Adresse konnte ich dann weitersuchen und dann habe ich eine Telefonnummer gefunden. Dann konnte ich herausfinden, dass es die Adresse oder die Nummer gibt es dann wirklich im Telefonbuch, hast du die Adresse gesehen. Und dann irgendwann einmal bin ich auf den Punkt gekommen, wenn ich gesehen habe, dass es ein IT-Doc 17 gibt, wo der Jörg Lehmann betreibt. Und weißt du, was das macht, was das als Fachgebiet hat, das IT-Doc 17 an der Elchchaussee in Hamburg?
Keine Ahnung.
Das macht Internet-Suchmaschinen-Optimierung und bei seiner Kompetenz hat also dem Mann auch angegeben, Sachen, Blogs wie WordPress und so Sachen. Und darum habe ich dann gefunden, es ist wahrscheinlich tatsächlich naheliegend, dass es irgendeine so eine Suchmaschine. Ich hoffe, er ist jetzt wirklich geschult. Ich kann jetzt nicht.
Das ist jetzt CSI-Schüssler.
Genau.
Das spielst du eine Titelmelodie von CSI.
Völlig unverifizierte Recherche, die ich nicht damit konfrontiert habe.
Du musst jetzt so Zunenbrille cool anlegen und aus dem Studio rauslaufen.
Das machen wir dann nachher. Und Nein, und sonst soll er einfach. Also es ist zumindest verdächtig. Also ich glaube, so weit ist das so, dass wenn er eine gute Erklärung hat, der Herr Jörg Lehmann in Hamburg, wo wahrscheinlich die Sendung hört, warum das so ist, dann würde ich ihm gerne auch Sendeplatz einräumen, wo er das kann erklären kann, wenn er dazu kommt, eine Domain zu betreiben, wo Inhalt von anderen Leuten drauf läuft, wo das er nicht gefragt hat. Und ich glaube eben, dass die Suchmaschinenoptimierung, das heisst ja, du probierst die Resultate von Google und so zu beeinflussen. Ja. Und dort ist eine Masche ist natürlich, eben, dass du so Inhalte selber ins Netz stellst, die dann von dieser Suchmaschine gefunden werden und dass du dort gewisse Sachen kannst einbauen, oder? Also,
aha, verlinkt er im Impressum irgendwie auf seine Seite?
Also es kann sein, wahrscheinlich hätte man jetzt dann auch müssen die Inhalte im Detail studieren. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass häufig ja dann versteckt ganz viele Links da drin stecken, wo man dann... eben, die Idee ist ja, dass Google Such- oder Webseiten besser bewertet, je mehr Links auf die verweisen. Also das ist der PageRank. Je besser das der ist, desto wichtiger sind dann die Resultate von dieser Webseite in einer Google-Suche. Und wenn jetzt ein Klient von ihm kommt und sagt, ich hätte gerne meine Webseite, dass die in Google viel weiter vorne kommt, das ist eben die Suchmaschinenoptimierung oder SEO, wie das auch heisst, dann macht man das häufig, indem man ganz viele so Serverfarmen aufbaut, wo dann alle darauf verweisen.
Das ist ja mega schlau. Das und mache ich jetzt da.
Inzwischen hat Google natürlich auch immer wieder Methoden, um das abstrafen. Eine schöne also das hat es ja auch gegeben, vielleicht hast du das auch mitbekommen. Lange Zeit haben sie dann die Methode hat es gegeben, wo dann in Foren oder auf Blogs so Kommentare zugespammt haben. Irgendein Standardsatz, toller Blogpost mit deren Adresse als Absender. Und das sind dann natürlich auch so die Möglichkeiten gewesen, um die Adresse halt ganz an vielen Orten zu streuen. Und inzwischen ist es aber so, dass Google das sogar anfängt abstrafen und dann hat es viele Blogger, die dann so Mails bekommen haben, wo dann drin steht, ich habe vor 5 Jahren in deinem Blog einen Kommentar getan und ich möchte den jetzt gerne rausgelöscht haben. Und dann kannst du natürlich sagen, warum? Und dann machst du das natürlich nicht.
500 Stutz.
Also, genau, oder machst du es so. Und eben, das sind so all die Methoden. Und ich würde jetzt ein bisschen vermuten, dass, also wenn jemand Suchmaschinenoptimierung angibt und dann so Sachen betreibt, dann hat der wahrscheinlich einfach gefunden, der Blog passt jetzt vom Thema her. Ich glaube, es geht so ein bisschen um ein bisschen Lifestyle-Sachen, falls ich mich noch richtig erinnere. Dann kannst du das natürlich gut kopieren und dort die Sachen unterjubeln. Und eben, wie gesagt, also wenn der Mann, der Jörg Lehmann aus Hamburg, möchte über sein Businessmodell erzählen, da in dieser Sendung, machen wir das gern. Der Peter, beim Runterladen eines digitalen Zolldokuments von der lieben Post hat es mir gleichzeitig ein Spiel auf die Festplatte gespitzt namens Omni Outliner. Wir haben bei der Post gefragt, ob da ein Virus mit runtergeladen wurde. Leider nach 10 Tagen immer noch ohne Antwort. Haben Sie einen besseren Draht zur Post? Können Sie uns Entwarnung geben? Oder bei der Post etwas poltern? Müssen wir da auch bei der Post ein bisschen poltern?
Ich weiss nicht, ob wir dort poltern müssen. Ich weiss aber auch nicht so wirklich. Ich bin nicht rausgekommen, was der Omni... Wie hat das Ding? Omni Outliner. Ich bin nicht rausgekommen, was das macht. Ich glaube nicht, dass Post irgendeine Software mitliefert. Aber es kann natürlich sein, dass Post irgendein Dokument macht, wo das braucht. Aber der Omni Outliner sieht nicht so aus, als würde es den brauchen.
Das ist genau, glaube ich, die richtige Vermutung, die du jetzt hast. Weil die Post macht jetzt Zolldokument, kommt als PDF, aber es kommt gleichzeitig auch als XML. Und das XML ist ja so ein strukturiertes Datenformat, dass man die Inhalte, die Zolldokumente, wenn du irgendein System hast, das die automatisch kann verarbeiten kann, kannst du die dort einlesen und dann sind die drin, ohne dass du sie müsstest abdöckeln oder so. Und ich glaube, der Omni-Outliner, der ist tatsächlich einfach dazu getrimmt, auch die XML-Dateien aufzumachen. Und darum ist das jetzt wahrscheinlich wirklich ein Missverständnis von ihm, dass er einfach mal dann das Dokument bekommen hat. dann draufgeklickt und dann ist das Programm aufgegangen, weil das, und das hat er noch nie gesehen, das hat er bisher noch nie gebraucht. Und dann hat er das Gefühl gehabt, das sei von der Post gekommen. Aber das ist schon auf seinem Mac drauf gewesen, weil Apple, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber phasenweise ist der standardmäßig ausgeliefert worden. Also Teil vom Betriebssystem gewesen. Und dann hat er da, ja, Post ist also wirklich völlig unschuldig. Die haben einfach ein Dokument mitgeliefert, wo dann halt in einem Programm aufgegangen ist, das er noch nie gesehen hat.
Okay. Ich habe nicht gewusst, ob der Omni-Outliner irgendein Standard-Mac-Programm ist oder so. Aber ja.
Und eben, es ist eigentlich so ein Gliederungs-Editor von Haus aus. Ich weiß nicht, ob der wirklich besonders geeignet ist für XML. Also Gliederungen, das ist, da kannst du so strukturierte Sachen machen. Also so mit Einrückungen und Unterpunkten und immer noch weiter einrücken und per Maus umschieben. Oder dass, wenn du einfach ganz viele Ideen hast, die du mal sammelst und dann willst du irgendwie in der Reihenfolge in eine Hierarchie einbringen, dann ist das eigentlich noch gut. Programm.
Okay.
Für so Leute, wo ich gehöre ja zu denen, die immer dann mit ganz viel Punkt und Unterpunkt und Unterunterpunkt und Unterunterunterpunkt arbeiten. Machst du das auch?
Nein, eigentlich nicht so.
Du machst mehr flache Dokumente, ja. Alles. Oder bist du der Mindmapper?
Ich bin Mindmapper. Ja, das ist eher mein Ding. Ich bin Mindmapper und seit neuestem Omnifokusser.
Oh, erzähl mal von dem Omnifokus.
Hat das da Platz?
Ja, sicher.
Es hat alles Platz. Also, ich bin ein grosser Fan von To-Do-Lists. Ich muss so eine Liste haben, ich weiss, ich kann ein Häkchen setzen, weil das löst bei mir das Gleiche aus wie so Facebook-Likes. Es gibt so ein kleines gutes Gefühl im Kopf, wenn ich so ein Häkchen setzen kann. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich komme aber mit meiner To-Do-List an sich komme ich nicht weiter, weil ich habe wie zu viele Projekte, die irgendwie gleichzeitig laufen und alles miteinander. Und dann habe ich Evernote probiert, aber beim Evernote habe ich irgendwie gemerkt, Evernote ist bei mir so wie ein Kübel. Dort ist irgendwie alles drin und ich weiss, es ist irgendwo dort drin.
Yeah.
Und ich habe eine Suchfunktion, aber es ist nicht strukturiert,
nein,
ich habe keinen Plan. Auch. Und all schwärmen eben immer von dem Omnifocus. Und ich habe es bis jetzt immer gefunden, Omnifocus, es gibt nur eine Lösung für den Mac, es gibt für das iPhone und das iPad, es gibt keine Windows-Lösung und es ist nicht webbasierend. Das ist für mich so ein Argument, um es nicht zu nutzen. Und irgendwie hat mir das ein Kollege gezeigt, nimm's, super. Und dann ist es mal runtergeladen und installiert. Und Omnifocus ist eigentlich die Idee, dass man, es ist eine sehr umfangreiche To-Do-List. Man kann Projekte machen, man kann Ordner machen, man kann alles da drin ablegen. Und es hat eine recht übersichtliche Struktur. Also ich weiss jetzt immer, an welchem Projekt ich wo bin. Ich kann dort meine Sachen dazu eintragen. Ich finde es wirklich lässig. Und darum, das ist jetzt so mein neues Tool. Ich bin mich noch ein bisschen am zurechtfinden, aber ich kann mal eine Omnifocus-Sendung machen, so in den nächsten Wochen, weil ich arbeite jetzt wirklich täglich damit und ich finde es wirklich gut.
Ich glaube, das ist ein Dauerbrenner, wenn man seine Daten richtig organisiert und ich habe dort auch noch nicht so das Nonplusultra. Ich bin im Evernote ein bisschen ähnlich da wie du und da ja, irgendetwas.
Es ist Weltklasse, aber es ist einfach, es ist alles dort drin.
Ja.
Und das ist so,
es ist genauso ungeordnet wie in meinem Hirn und dann ist es
ja, so es ist auch schwierig. Ich meine, ich finde mit Evernote Passwörter von Diensten, die ich nicht einmal weiss, dass ich mich mal angemeldet habe.
Du brauchst es auch für Passwörter?
Ja, wenn ich so irgendwie so einen Dienst, den ich
aber einmal... Aber nur für Unwichtige?
Ja, definitiv für Unwichtige. Aber ich weiss teilweise nicht einmal, was das ist.
Also gut, wir haben noch einen kurzen dubiosen Fall von Andreas. Ich bin sehr gut gegen Spam geschützt und verhalte mich auch entsprechend. Nun die Geschichte. Ich verwende Credit Suisse Online Banking. Kurz darauf erhielt ich ein Mail von Volksbank.de. In einigen Minuten, heißt sie dem, würde eine Transaktion über 2050 Euro meinem Konto angezeigt. Ein CS-Mensch erklärt, es bestünde kein Zusammenhang mit dem CS-Dienst und bemühte den Anführungszeichen Zufall. Der Anführungszeichen Zufall beglückte mich mit weiteren Forderungen aus UK und RU, also Russland. Darauf kündigte ich bei CS das Online-Banking und oh Wunder, der Spuk hörte subito und nachhaltig auf. Mein Umfeld konnte, wollte nicht über vergleichbare Erfahrungen berichten. Fragen, verwendet CS bzw. die IT-Branche einen speziellen Zufallsbegriff? Falls Zufall ausgeschlossen, wie erklärt sich der Vorgang technisch?
Verschwörungstheorie.
Genau, drum.
Also, sag etwas zu der Verschwörungstheorie.
Nein, ich habe jetzt nicht meinen Aluminiumhut auf, leider im Moment.
Spam und Zufall.
Es ist wirklich Zufall und es ist Zufall nicht nach dem IT-Definition oder irgendeine komische Form von. Es ist ja tatsächlich, das liest man ab und zu, dass die Zufallsfunktionen im Computer gar nicht so richtig zufällig sind, weil es wirklich extrem schwierig ist, synthetisch, künstlich eine Zufallszahl so zu generieren, dass sie eben wirklich zufällig ist und nicht gewisse Muster, wenn Milliarden Mal würfelst, eben sich anfangen, gewisse Muster abzeichnen. Und das ist wirklich, da hat er ein grundlegendes Problem. Das ist manchmal auch, wird das ein bisschen dazu hingenommen, dass dann sagen, verschlüsselte Kryptographie, die ja auf diesen Zufallszahlen auch stark basiert, die weiss man nicht genau, wie sicher die ist, weil man nicht genau weiss, wie zufällig die Zufallszahlen wirklich sind. Aber in dem Fall ist es wirklich, also ich glaube, das kannst du allein durch eine plausible Überlegung kannst du das anleiten, weil wenn jemand so gezielt wüsste bei ihm, dass er bei dieser CS Kund ist, dort ein Konto hat, also wenn das tatsächlich die Ausgangslage von diesem Problem wäre, dann würde einer nicht mit Volksbank.de kommen, sondern dann würde er ganz klar gezielteren Angriff machen, wo du sagst, wir wissen, sie sind seit letzter Woche Kund bei der Credit Suisse, wir haben da ein bisschen, sie haben das ja jetzt eingerichtet, ihre Sohn, ja, ich weiss, wir sind kurz vor dem Ende, kurz vor dem Überziehen, so ist es. Und aber würden sie darum da nochmal irgendetwas kontrollieren an ihrem neuen Konto, dass sie richtig können loslegen können und dann, so würde man über den Tisch ziehen und nicht mit Volksbank.de und Russland und so.
Das ist komisch.
Und darum kannst du wirklich sagen, nein, es ist wirklich ein Zufall und wenn er jetzt wieder immer muss am Bankschalter, weil er das Online-Banking aufgelöst hat, dann sollte er das wieder einrichten wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch.
Genau. Und ich glaube, wenn jetzt nochmal jemand fragt, what's up, dann ist die Antwort, wir sind durch, wir können es noch. Kevin, du hast es nicht verlehrt, Hummerbox Live.
Darf ich wieder kommen?
Ja, unbedingt. Aha. Ihr hört die Sendung Hummerbox Live wieder am 24. Februar. Fragen für die Sendung könnt ihr jetzt schon auf digital at Stadtfilter stellen. Und ihr bekommt dann schon vorab eine kleine Antwort per E-Mail über. Braucht die Adressen auch für Themenwünsche, Lob, Tadel und alles, was dazugehört. Und in einer Woche geht es um hochauflösendes Audio. Das ist, hat eine höhere Abtastrate als eure alten CDs. Mehr Bits als die. Und wir fragen, tönt das jetzt wirklich brillant viel besser und bringt es das oder ist das nur ein bisschen moderner Voodoo und so? Das in einer Woche. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.
Tschüss. Und das muss jetzt natürlich auch noch sein, oder?
The Who?
Ja.
Yeah. CSI.